ARD. Hier ist der Weltspiegel-Podcast, unser Blick in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Wir reden über das, wofür die Nachrichten nicht immer Zeit haben. Jede Woche eine knappe halbe Stunde lang hier im Weltspiegel-Podcast, diesmal mit Philipp Abresch. Tja, in wenigen Tagen darfst auch du deine Stimme abgeben. In Europa wird gewählt, und zwar das Europäische Parlament. Das ist der Ort, der deine Interessen auf europäischer Ebene vertritt. Und deswegen, auch wenn die Europäische Union manchmal sehr, sehr weit entfernt wirkt und ein bisschen fremd, ist diese Wahl auch so wichtig.
What does Europe mean to you?
Die Möglichkeit zu reisen, Sicherheit, eine gute Wirtschaft.
Economical goods.
Die EU ist halt das, ja, ist eine Vereinigung, das eigentlich in Europa was passiert, positive Sachen passieren irgendwie, dass es gemeinschaftlich vorangeht.
Ich habe den Eindruck, dass nichts vorwärts geht, dass sich nichts verändert. Es wird alles nur schlimmer und schlimmer. Das Leben, alles. Vielleicht würde es ja nicht schaden, es ganz anders zu machen und für die extreme Rechte zu stimmen, als kleinen Tritt in den Hintern. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Vielleicht richtet das auch einen großen Schaden an. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das will.
Markus Preis, unser langjähriger Korrespondent in Brüssel, kennt ihr bestimmt aus der Tagesschau oder vom Europamagazin, hat es zum Anlass genommen und die Koffer gepackt und hat einen Film gemacht über dieses Europa, das jetzt wählen soll. Europa, die Wahl und wir, so heißt dieser Film von Markus Preis. Und für diesen Film ist Markus einmal quer durch Europa gereist. Deutschland, Polen, Litauen, Frankreich. Ist ein toller Film geworden, der manchmal auch ganz schön knirscht und schmerzt. Wird er uns heute von erzählen, von seinen Eindrücken. Da freue ich mich drauf. Hi Markus.
Hallo Philipp.
Vorweg eine wichtige Frage, glaube ich, muss ich stellen. Europawahl, warum ist diese Wahl so wichtig? Wie wichtig ist das Europäische Parlament?
Erstmal ist das Europäische Parlament das einzige Organ dieser EU, was wirklich direkt gewählt wird. Also es ist das demokratischste Organ der EU, das muss man sagen. Was es nicht ist, ist, es ist nicht aus meiner Sicht der zentrale Hebel der Macht. Und auch die Fragen, die wir jetzt häufig stellen, wie gehen wir mit Russland um, Krieg und Frieden, wie unterstützen wir die Ukraine? Das sind nicht unbedingt die Dinge, die im Europäischen Parlament entschieden werden. Das ist aus meiner Sicht etwas, was bei den Gipfeln passiert, bei den Regierungschefs von Macron, Scholz oder Tusk, also auf dieser Ebene, nicht unbedingt bei Manfred Weber im Europäischen Parlament. Jetzt kann man sagen, okay, das ist also dann gar nicht so wichtig. Nein, das stimmt nicht, weil im Europäischen Parlament zwei Dinge passieren, die sehr wichtig für Europa sind. Zum einen wird da häufig ein Ton gesetzt, da wird eine Messlatte hingelegt, da wird auch eben genauer geguckt, was sind eigentlich die europäischen Werte. Ich sag mal so, wenn die Regierungschefs wissen im Alltag, ich kann jetzt nicht irgendwie bei China komplett in den Handelskrieg sofort steigen, gibt es beim Europäischen Parlament schon mal die Resolution, die sagt, nein, wir verurteilen das. Also das heißt, das, was eigentlich der Kern Europas ist, wird da häufig formuliert, weil er manchmal nicht so starke Konsequenzen hat. Aber das ist wichtig. Das ist so ein bisschen die Avantgarde der europäischen Integration. Und wenn dieses sozusagen Organ diese Funktion nicht mehr macht, weil es eben zum Beispiel stärker nach rechts rückt, dann finde ich, geht was verloren. Und zum anderen, noch viel wichtiger ist das Europäische Parlament, weil dort die Gesetze gemacht werden, die uns im Alltag betreffen. Ganz konkrete Sachen, da geht es eben nicht um Krieg und Frieden, sondern da geht es um den Binnenmarkt, da geht es um Vorschriften, da geht es um die Frage, wie die Gebäude saniert werden müssen und so. Und das ist schon etwas, was eben auch sehr wichtig ist. Und deswegen sage ich, es ist wichtig, bei dieser Wahl sich zu überlegen, was möchte man, dorthin zu gehen und das nicht zu unterschätzen, weil es ist eine wichtige Institution, vielleicht nicht die wichtigste, aber eine sehr, sehr wichtige.
Tja, nicht zu übersehen, wenn du zur Arbeit fährst, einkaufen gehst oder einen Spaziergang machst. An fast jedem Laternenpfahl, an jeder Kreuzung hängen die Plakate. Es wird mal wieder gewählt. Nicht nur in Deutschland, in allen 27 Ländern der Europäischen Union. Und zwar vom 6. bis 9. Juni. Die Europawahl. Alle 5 Jahre sind die Bürger der Europäischen Union aufgefordert, ihre Stimme abzugeben. Sie entscheiden damit über die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments. In jedem Land der Europäischen Union stehen andere Parteien zur Wahl. In Deutschland kannst du zum Beispiel aus 35 Parteien auswählen. die sich später im Parlament zu Fraktionen, also im Grunde zu Interessengruppen, zusammenfinden. Insgesamt sitzen im Europäischen Parlament 720 Abgeordnete. Sie vertreten also deine Interessen auf europäischer Ebene. In Deutschland wählen darfst du, wenn du hier wohnst, Bürger eines EU-Landes bist und mindestens 16 Jahre alt bist. Also viel Spaß beim Kreuzchen machen. Über der Wahl schwebt auch die Angst vor dem Erstarken rechter Parteien, die AfD in Deutschland, Le Pen aus Frankreich, im großen Zulauf Meloni in Italien mit ihrer Partei Fratelli d'Italia. Was würdest du sagen, welche Chancen können sich diese Kräfte bei der Europawahl ausrechnen?
Die werden ein deutlich besseres Ergebnis einfahren als beim letzten Mal. Da kann man also von einem Rechtsruck in gewisser Weise sprechen. Ist das ganz dramatisch? Da gibt es zwei Antworten. Und der Kern ist im Prinzip, kommt drauf an. Ich erkläre es auch gerne ein bisschen. Also wir haben im nächsten Parlament 720 Abgeordnete. Die, sagen wir mal, zentralen Fraktionen in der Mitte. Also da zähle ich mal die Christdemokraten dazu, die EVP, also aus Deutschland CDU, CSU. Da zähle ich die Sozialdemokraten, Sozialisten dazu, aus Deutschland ist die SPD da drin. Oder die Renew heißt die, das ist die sozusagen liberale Fraktion, da ist aus Deutschland die FDP dabei und aus Frankreich eben Emmanuel Macron. Die werden nach allen Umfragen, die es gibt, definitiv wieder eine Mehrheit haben. So, das heißt, wenn die, und wenn sie vielleicht auch noch mit den Grünen sprechen, kann man sagen, die können machen, was sie wollen, die rechten Parteien, die Mehrheit stünde. Nur, die Frage ist, will man das schaffen? Ist man bereit, eben auch zum Beispiel mit den Grünen Kompromisse zu machen beim Thema Klima? Oder ist sozusagen in dem konservativeren Teil dieser Gruppe eher der Wunsch da, nee, wir machen das mit Klima, das ist alles viel zu scharf schon, das ist viel zu viel Reglementierung, wir wollen das gar nicht mehr so, dann hat man natürlich diese Mehrheit nicht und das öffnet dann die Tür für die andere Seite. Also das heißt, der Rechtsruck, ob der politisch wirklich im Parlament stattfindet, hängt davon ab, ob die Mitte zusammenhalten will oder nicht. Und der andere Punkt ist noch, es gibt schon auch auf der rechten Seite eine gewisse Dynamik. Bisher gibt es da zwei Fraktionen. Ich gehe da auch nochmal in die Details, weil ansonsten macht es auch keinen Sinn, so richtig drüber zu sprechen. Es gibt im Prinzip zwei Fraktionen. Die eine ist die EKR, das Europäische Konservative und Reformer heißen die. Da ist zum Beispiel die Peace-Partei aus Polen drin und auch die Fratelli d'Italia von Giorgia Meloni aus Italien. Und dann noch weiter rechts ist die Fraktion ID, Identität und Demokratie. Da ist zum Beispiel Lega aus Italien drin, Geert Wilders aus den Niederlanden und bis vor kurzem und Marine Le Pen auch und bis vor kurzem auch die AfD, die wurde ja ausgeschlossen. Die haben bisher es nicht hinbekommen, wirklich zusammenzuarbeiten. Warum nicht? Weil Radikale eben immer zu radikal sind und nicht so gut im Kompromisse machen. Und die einen sind halt absolut gegen Putin, wie zum Beispiel die Peace-Partei aus Polen. Und bei Frau Le Pen, da gibt es ganz andere Töne. Die Frage ist, schaffen die es, sich sozusagen doch zusammenzufinden? Dann werden sie natürlich schon ein Machtfaktor. Aber wie gesagt, selbst das nutzt nichts, wenn die Mitte zusammenbleiben würde.
Kommen wir nochmal auf deinen Film. Den startest du ja ganz bewusst da, wo du herkommst, wo du geboren bist, im Eichsfeld in Thüringen. Es liegt geografisch in der Mitte Europas, aber in Thüringen, da ist auch die AfD besonders stark. Für die hat Europa ja nochmal einen ganz anderen Klang. Wie hast du das erlebt bei deinen Gesprächen?
Ja, also ich meine, ganz Deutschland schaut momentan auf Thüringen natürlich, weil dort eben die AfD in so einer besonders starken Position ist und eben auch relativ, weil eben das Land quasi dadurch, dass die Linke noch relativ stark ist und die CDU sozusagen das noch stärker zersplittert ist und wir ja in Thüringen sowieso, das wissen viele ja gar nicht, eine Minderheitsregierung schon seit Jahren haben. So ist der Blick da natürlich nochmal ganz besonders drauf. Die Unzufriedenheit, das Gefühl, Politik ist nicht tatkräftig genug, das sagen einem auch viele, das ist auch im Eichsfeld sehr stark ausgeprägt. Die Menschen, zum Beispiel für den Film, auch jemand in einem Fußballclub sagt mir, ich distanziere mich total von den Rechten, aber ich sehe auch, dass dazwischen, also ich zitiere jetzt fast, CDU, SPD, Grünen, das funktioniert ja momentan auch nicht so richtig und ich weiß einfach gar nicht, was ich wählen soll. Und das ist etwas, was man durchaus, finde ich, ernst nehmen muss, weil die Leute A, sehr klar sehen, dass vielleicht Politik auch vor Aufgaben steht, die sie vielleicht gar nicht bewältigen können, jedenfalls nicht als von der nationalen Ebene aus. Und zum anderen, weil in der Vergangenheit ja vielleicht auch Fehler gemacht wurden, weil nicht genug auf Leute eingegangen wird. Und dann gibt es schon die Versuchung, im Eichsfeld, in meinem Heimatkreis hat mir das niemand so direkt gesagt, ja, was anderes auszuprobieren, auch ein Risiko zu gehen, auch was Radikaleres zu wählen. Und in Frankreich hatten wir das für den Film, eine Mitarbeiterin einer deutsch-französischen Firma, die ganze Firmenleitung sagt, die ganzen Jobs hängen davon ab, dass die EU funktioniert, die sagt trotzdem, ich könnte mir vorstellen, Frau Le Pen zu wählen.
Einmal schnell Crashkurs zur Europäischen Union, weil Europa kann manchmal ganz schön kompliziert sein. Bei der Europawahl wird das Europäische Parlament gewählt, das in Straßburg in Frankreich sitzt und in Brüssel. Die etwa 700 Abgeordneten treffen sich regelmäßig, um Gesetze auszuarbeiten und zu beschließen. Aber das Europäische Parlament ist natürlich nur eine von mehreren Säulen, die in der Europäischen Union politische Entscheidungen trifft. Da wäre noch die EU-Kommission. Manche sagen, der Motor der Europäischen Union oder ihre Regierung, aber das stimmt nur so halb. Die Kommission ist sozusagen das ausführende Organ innerhalb der EU. Es schlägt die Gesetze vor und kontrolliert sie auch. Zum Beispiel, ob sich die Mitgliedstaaten oder auch Unternehmen an die Gesetze halten. Zum Beispiel beim Klimaschutz. Die Kommission hat eine Präsidentin im Moment, Ursula von der Leyen, und 26 Kommissarinnen und Kommissare. Aus jedem EU-Land eine Person. Und jeder dieser Kommissare und Kommissarinnen hat einen Fachbereich, zum Beispiel für den Haushalt, für Landwirtschaft, für die Digitalisierung und so weiter. Die EU-Kommission ist also ziemlich mächtig. Umso wichtiger, das Europäische Parlament. Es kontrolliert auch die Entscheidungen in der Kommission, die ja für alle Menschen in der EU gültig sind. Mich würde interessieren, du warst ja für deinen Film auch in Polen, in Frankreich, in Litauen. Bist du dort ähnlichen Vorbehalten begegnet wie in deiner Heimatregion in Thüringen?
Ja, ich würde sagen, Europa ist ja immer sehr divers, unterschiedlich, logischerweise auch geografisch von Portugal bis Finnland. Liegt einiges dazwischen, aber ich glaube, momentan gibt es schon sehr viele Dinge, die sehr ähnlich sind. Also die Sorge um ja, die wirtschaftliche eigene Situation ist bei vielen da, einfach durch die steigenden Preise, für die vielen Dinge, auf die man keinen Einfluss hat und trotzdem bezahlen muss. Dann gibt es, glaube ich, dazu auch noch so ein Gefühl, dass man das Gefühl hat, ich weiß nicht, wo wir insgesamt so hinsteuern, ob unser Wohlstand auch künftig noch so sein wird, wie er momentan ist. Dazu die Frage, leben wir sicher? Kommen wir in eine andere Welt, wo eben, wie wir es in der Ukraine sehen, wieder Krieg eine Rolle spielen kann? Und das Ganze eben mit Regierungen, die derzeit nicht so viel Vertrauen genießen, weil sie vielleicht auch sich, vielleicht sogar zu Recht, schwer tun, all diese Probleme auf einmal zu lösen. Also das ist etwas, was einem in Frankreich begegnet, das begegnet einem in Thüringen, aber das Gleiche kann man auch in Polen hören.
Gerade war Präsident Macron, der französische Präsident Emmanuel Macron in Deutschland, und es ist mir so ein Satz hängen geblieben, unser Europa ist sterblich und wir müssen uns der Herausforderungen stellen. Und es gibt ja eben diese enormen Herausforderungen, der Ukraine-Krieg, das Erstarken rechter Parteien, der Klimawandel, Migration, Inflation. Warum tut sich denn Europa so schwer beim Lösen seiner Probleme?
Nein, zum einen sind sie schwer zu lösen. Also selbst wenn man den ganzen Willen zusammennimmt, ist es nicht so einfach, dafür zu sorgen, dass man sicher lebt hier, weil man einfach zum Beispiel in Wladimir Putin jemanden hat, bei dem man nicht sicher ausgehen kann davon, dass er das auch will. Dann habe ich aber schon gesagt, dafür bräuchte man zumindest mal den ganzen Willen. Den haben wir auch nicht. Auch Emmanuel Macron beschwört, was man machen müsste, aber wo geht es wirklich konkret los? Wo setzt man sich zusammen? Wo setzt er sich zum Beispiel auch ganz konkret zusammen mit Olaf Scholz? Und spricht über diese ganzen Fragen. Also wir sind super in der Analyse der ganzen Probleme, die wir lösen müssten. Aus meiner Sicht, und das ist schon auch als Korrespondenten manchmal ein bisschen frustrierend, da sind wir halt nicht so gut da drin, das wirklich dann zu machen. Und warum machen wir es nicht? Weil auch keiner den Streit dafür eingehen will. Also was würde das denn alles bedeuten, wenn man wirklich zum Beispiel die Sicherheit in Europa gemeinsam verteidigen will? Dann muss man zum Beispiel in Deutschland an vieles ran. Wir sind sehr stolz darauf, dass bei uns der Bundestag zustimmt, wenn die Bundeswehr einen Auslandseinsatz hat. Das funktioniert aber in einer EU dann alles nicht mehr. Da müsste man sich also, wir feiern gerade schön 75 Jahre Grundgesetz, hinsetzen und sagen, passt unser Grundgesetz eigentlich noch so? Und dann sehen wir schon, dann wird es schon ein bisschen heikler alles. Und wie gesagt, die Regierungen haben alle momentan große Probleme zu Hause. Und aus meiner Sicht wollen sie nicht noch neue, indem sie solche Debatten anfangen. Und das führt dazu, dass eben die Probleme nicht so gelöst werden, wie man sie lösen sollte, auch aus meiner Sicht lösen sollte.
Markus, du hast auch Station gemacht in Litauen. Die baltischen Staaten sind seit 20 Jahren in der Europäischen Union gerade groß gefeiert. Wolltest du auch deshalb dort gerne hin? Vielleicht, weil dort der europäische Geist gerade noch besonders lebendig weht?
Ja, also zum einen ist es immer inspirierend, dort zu sein, weil in diese Länder einfach das noch ausstrahlen, was Europa sein kann. Diese Sehnsucht, die viele Länder ja auch, die nicht in der EU sind, wir sehen das gerade in Georgien zum Beispiel oder teilweise auch in den Westbalkanstaaten, in der Ukraine, die in Europa viel mehr sehen als wir, die das sozusagen als Selbstverständliche nehmen, die unbedingt dort rein wollen. Und zwar nicht nur, weil sie da irgendwelche Fördergelder kriegen, das spielt sicher auch eine Rolle, sondern einfach, weil es für sie eine Versicherung ist, dass sie in einer gewisserweise besseren, freieren Welt leben. Das klingt pathetisch, aber das ist für viele so. Und ich kann es selber noch aus meiner Kindheit, frühen Jugend, ich bin ja in Thüringen geboren, in der früheren DDR, das war einfach wirklich eine andere Welt, wo man gern dabei sein wollte, im Westen. Und das ist für viele heute noch in Europa auch so. Und in Litauen, die sind zwar schon 20 Jahre drin, aber da spürt man das auch noch. Dann gibt es auch nicht diese europakritischen Töne. Da gibt es einen großen Stolz, da dazuzugehören. Und der andere wichtige Punkt, warum wir genau dorthin gefahren sind, dort ist die Sicherheitsproblematik am extremsten von allen europäischen NATO-Staaten, weil man sich dort wirklich große Sorgen macht. Litauen ist wahrscheinlich das Land, ja, was strategisch für, wenn es mal sich dieser Konflikt ausweiten würde, am gefährdetsten macht, weil da gibt es so einen kleinen Korridor von 80 Kilometern, die so Walki-Lücke, da waren wir auch. Wenn man die schließt, dann ist das gesamte Baltikum sozusagen von Belarus und Russland umgeben und man kann quasi nur noch über die Ostsee mit dem Schiff dorthin kommen. Litauen hat ja lange dafür geworben und es passiert ja jetzt auch, dass dorthin eine deutsche Brigade stationiert wird, also 5000 deutsche Soldaten dauerhaft. Und für Litauen ist das eine Art Rückversicherung, weil sie einfach kalkulieren, wenn die deutsche Armee, die Bundeswehr dort mit 5000 Mann ist, dann ist es auch für Russland vielleicht zu riskant, diesen Schritt zu machen, weil man dann eben auch sofort mit Deutschland in massiven Konflikt wäre. Und das anzugucken, zu sehen, welche enormen Anstrengungen Litauen, so ein kleines Land, auch finanziell unternimmt, um das sicherzustellen, war ein Grund. Und das andere, was man da wirklich auf der Straße, ich finde es schockierend, mitnimmt, sind Leute, die einem begegnen, die sagen, natürlich mache ich mir Gedanken über Flucht. Ich habe Pläne, ist auch im Film, jemand, der sagt, wir gehen nach England. Sobald das hier losgeht, gehen wir nach England. Haben wir auch schon besprochen, wie das aussehen wird. Und das ist schon etwas, was wir uns hier gar nicht klar machen. Wir reden über die Ampel und sagen, Olaf Scholz sollte besser kommunizieren oder Heizungsgesetz. In Litauen haben diese Menschen Sorge, dass sie in einem Krieg sind und dass sie ihre Heimat komplett verlassen müssen. Also das ist auch etwas, was hoffentlich der Film deutlich macht. Wir sind in einer EU, aber wir leben in sehr unterschiedlichen Welten trotzdem.
Wir hören mal rein in deinen Film.
Litauen hat 2,8 Millionen Einwohner und liegt nördlich von Polen, zwischen Belarus, einem engen Verbündeten Wladimir Putins, und dem Gebiet Kaliningrad, das zu Russland gehört. Genau dorthin, an diese Grenze, bin ich unterwegs. In das kleine Städtchen Vistytis. Hier endet die Europäische Union, auf der anderen Seite des Zauns ist russisches Staatsgebiet. Ich bin mit einem Grenzschutzbeamten verabredet, der sich als Tadas vorstellt. Früher war das alles ein Land, die Sowjetunion. Nach der Unabhängigkeit Litauens im Jahr 1991 und dem EU-Beitritt 2004 konnten die Menschen hier problemlos weiter über die Grenze. Haben Sie Kontakt zu Ihren russischen Kollegen?
Nein, gar nicht. Wir arbeiten hier und Sie auf der russischen Seite. Das ist alles.
Doch seit 2014, seit der russischen Besetzung der Krim, ist die Situation angespannt und die Grenze wurde Schritt für Schritt dicht gemacht. In Vistytis fährt man Patrouille, hat Radaranlagen aufgebaut und beobachtet sich sehr genau.
Es ist schon etwas seltsam, aber die Russen wollen keinen Kontakt zu Europa. Sie benehmen sich wie Nordkorea. Wir wissen nicht, was sie vorhaben. Aber wir sehen ja, was in der Ukraine passiert ist.
Die Atmosphäre hier ist düster. Die Menschen stellen sich mit Blick auf ihre Zukunft sehr grundsätzliche Fragen. Wie ist es im Moment, so nah an Russland zu leben?
Im Moment haben wir keine Angst. Wir können ja auch nichts tun. Wenn es sein muss, gehen wir. Sonst bleiben wir.
Aber denken Sie tatsächlich darüber nach?
Klar. Wir, die hier wohnen, hören viel, wie die Russen ihre Übungen machen und sowas. Es hängt eben davon ab, was passiert. Aber ich denke, es wird nichts Gutes sein. Also ja.
Mein Eindruck ist, dass wir viel europäischer waren in zum Beispiel Zeiten, als noch Kohl an der Macht war und Mitterrand Hand in Hand die europäische Freundschaft und vor allem die deutsch-französische Freundschaft gefeiert haben. Dieses Verhältnis hat sich ja merklich abgekühlt unter Merkel, auch erst recht jetzt unter Scholz. Haben wir vielleicht die Zeichen der Zeit gar nicht erkannt oder da was verloren, was früher mal viel, viel wichtiger war, auch für uns als Deutschland Frontstaat war, so wie Litauen jetzt?
Ich würde sagen, ja, haben wir. Auch aus dem Grund, weil wir momentan auch ein bisschen überfordert sind, also mit ganz konkreten Problemen, die wir haben. Also kein Land ist von den Veränderungen der letzten Jahre innerhalb der EU so betroffen wie Deutschland. Die ganze Weltarchitektur verändert sich. Das ist natürlich für ein Land, was Exportweltmeister ist oder war lange, fundamental. Das heißt, wir sind unter Stress. Das Gleiche ist die Energieversorgung. Das ist auch für die anderen Länder schwieriger, dass Russland da jetzt nicht mehr so viel Gas nach Europa verkauft. Aber das ging ja vor allen Dingen zu uns. Das heißt, wir sind unter Stress, wir haben keine Zeit dafür. Und parallel dazu hat sich halt auch die EU verändert. Es ist ja nicht mehr die EU, die damals war, als Helmut Kohl da war, wo das im Prinzip um den Raum Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, Benelux ging. Sondern die ist viel größer geworden. Und mit dieser Geografie sind auch die Probleme anders. Und das Gewicht der Probleme in der EU, also das heißt die Ostprobleme, Russland, die Länder wie Litauen oder Polen sehr stark empfinden, die kommen jetzt, die verändern den Durchschnitt dessen, was in der EU wichtig ist sozusagen. Und das heißt, diese Achse Deutschland-Frankreich ist, selbst wenn die genauso gut funktionieren würde wie zwischen Kohl und Mitterrand, das sind halt nicht mehr die alleinigen Fragen für die gesamte Gemeinschaft. Ich höre in Brüssel sehr häufig den Satz, ja, aber das ist jetzt doch ein bisschen zu viel verlangt von den Bürgern, wo ich denke, es gab auch mal Menschen, die gesagt haben, ja, weißt du was, wir schaffen alle Grenzen ab. Oder wir nehmen alle Franc und D-Mark und Lira aus allen Portemonnaies. Und die wahrscheinlich haben die Staatssekretäre gesagt, das ist jetzt nicht dein Ernst. Und da haben die gesagt, doch, das ist mein Ernst. Und das wurde gemacht. Und ich glaube, das sind mindestens so große Schritte wie die, die man jetzt gehen müsste. Und damals hat man sie gemacht. Heute fehlt uns ein bisschen der Punch, das auch zu machen.
Was wären denn die nächsten wirklich krassen Schritte, die zu einer stärkeren Integration der europäischen Staaten beitragen könnten?
Also aus meiner Sicht, ich nenne drei und ich versuche es kurz zu machen. Das eine ist das Thema Sicherheit. Wir sehen momentan, dass wir alle in einem Boot sitzen. Es geht nicht darum, ob Bulgarien vielleicht ein bisschen besser geschützt ist oder Rumänien oder Polen. Wir sehen alle, wir haben alle das gleiche Problem. Und dagegen muss man sich aufstellen. Und das kann man alleine versuchen, bringt aber nichts. Oder man macht das gemeinsam. Das heißt, im Bereich Verteidigung gemeinsam zu investieren, gemeinsame Strukturen aufzuschaffen und vielleicht sogar die nicht nur quasi den Ländern zuzuordnen, sondern gleich europäisch, ist für mich ein erster Punkt. Ein zweiter Punkt ist das Thema Geld. Wir haben unglaubliche Veränderungen, die uns bevorstehen, wo man auch wahnsinnig investieren muss. Und ich will jetzt nicht auf europäische Schulden raus. Das muss nicht unbedingt sein. Aber was man machen muss, ist den Kapitalmarkt stärker integrieren. Wir haben so, das klingt unglaublich kompliziert, aber wir sind einfach viel zu klein. Es gibt die slowenischen Banken und es gibt die österreichischen und es gibt so unglaublich viel Wohlstand und Kapital in der EU, was aber nicht sozusagen gemeinsam abgerufen werden kann. Es gibt überall sozusagen ein Häufchen Geld und deswegen sind zum Beispiel in den USA Investitionen, viel größere Investitionen, auch mit ein bisschen Risiko, viel einfacher möglich, weil wir uns in Europa so, wie soll ich sagen, eifersüchtig begutachten und sagen, nee, aus deutscher Sicht, also wir wollen jetzt bloß nicht, dass wir da mit Italien irgendwie verbunden werden, weil könnte ja sein, dass die ein Problem haben, dann geht unser Geld dorthin. Also diese ganz simplen Überlegungen führen dazu, dass dieser wahnsinnige Wohlstandsberg, auf dem wir trotz allem in Europa sitzen, nicht zusammengesehen werden kann. Und ein letzter Punkt ist Bürokratie weg. Wir waren mal der Hightech-Kontinent, dann kamen die USA, dann kam Asien und mittlerweile spielen wir da fast keine Rolle mehr. Das liegt aus meiner Sicht auch daran, dass wir alles totreglementieren. Und da wieder sozusagen einen Push zu schaffen, weil wir sind nicht der Kontinent, der mit Waffen irgendwas erreicht. Wir sind auch nicht der auf den Rohstoffen sitzt, sondern wir sind der, der durch Wissen und kluge Ideen das macht.
Und Deutschland könnte die ja mit anstoßen, diese Reform. Kann Europa überhaupt ohne uns Deutsche, wie sehr werden wir in Europa gebraucht?
Wir sind das zentrale Land. Also das soll auch nicht überheblich klingen und ich hoffe, ich mache meine ganze Skepsis Deutschland gegenüber auch deutlich gerade. Aber Deutschland ist das Land, was es braucht. Das liegt an der Größe. Wir sind das größte Land. Die ganzen Gesetze, die ganzen Auswirkungen, die die EU hat, die betreffen ja vor allen Dingen uns. Das heißt, wir sollten auch aktiv dieses Gebilde gestalten. Wir sind das zentrale Land, geografisch, wir sind das größte Land, wir sind das wirtschaftlich stärkste, wir sind das Land, auf dem unsere Nachbarn gucken, weil sie von uns auch hoffen, dass die Sicherheit in Europa ein bisschen durch uns abgebildet wird. Also wir müssen es machen. Und zwar besten mit Frankreich und auch Polen.
Große Zeit deiner Arbeit in Brüssel, Markus, war es, den Politikern unangenehme Fragen zu stellen. Drehen wir mal um, was, wenn ein Olaf Scholz, ein Emmanuel Macron jetzt auf dich zukommen würde und dich fragen würde zu Europa, also vor allem nach deiner Drehreise durch Europa mit den vielen Eindrücken, die du gesammelt hast. Was würdest du ihnen raten?
Traut euch. Ich glaube, selbst die Menschen, auch auf der Reise, die sehr kritisch Europa sehen, die unzufrieden sind, die sagen, das funktioniert nicht und für mich ist das auch viel zu weit weg, selbst bei denen spürt man unten drunter, dass sie schon ganz gut finden, dass es diese Gemeinschaft gibt. Nicht die Strukturen, nicht die Politiker, nicht die Behörden, aber die Tatsache, dass es keine Grenzen gibt und auch, dass sie sich im Bereich Sicherheit, was ja viele gar nicht wissen, was die EU ja gar nicht in erster Linie macht, das ist ja ein NATO-Thema, dass sie sich da was erhoffen. Und daran, an diesem Gefühl, dass selbst die Kritiker das haben, daran muss man anknüpfen und das weiterentwickeln. Und auch den Streit zu holen. Ich glaube, wenn man sich traut als Politiker und uns auch etwas zutraut, uns Bürgern, dass wir verstehen, das und das ist eine gute Idee, auch wenn das auf den ersten Moment danach klingt, dass man irgendwie Macht abgibt, dann kann man das weiterentwickeln. Und ich glaube, da gehen auch viele mit. Und das haben wir eben schon mal gesagt, da gab es schon mal Politikergenerationen, die diesen Streit angenommen haben, die versucht haben, das Leuten zu erklären. Und die diese Dinge, die wir jetzt als selbstverständlich nehmen, eben durchgefochten haben. Und heute finden wir sie gut.
Und haben wir noch was für den Otto-Normaleuropäer, also alle, die Europa eh schon toll finden oder die manchmal an Europa zweifeln? Was wollen wir denen denn raten? Wie sollen sie dieses komische Europa nehmen, was da ganz hinten irgendwo in Brüssel manchmal spielt, aber in Wirklichkeit vielleicht gleich vor der Haustür? Wie sollen sie es nehmen? Wie sollen sie es verstehen, damit sie eben nicht dran verzweifeln?
Nein, dran verzweifeln sollte man sowieso nicht. Und ich sag's mal mit einem Satz von John Kerry, wer sich erinnert, er war mal amerikanischer Außenminister.
Ja, lange her.
Und er hat gesagt, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ihr habt die schönsten Landschaften, die schönsten historischen Städte. Ihr habt fast kostenlose Bildung, fast kostenlose Gesundheitsbetreuung. Ihr habt das beste Essen. Und bei euch wird nicht ständig einer erschossen auf der Straße. Wo zur Hölle ist euer Problem? Ich glaube, dieser Blick auf Europa, der Blick darauf, dass Barcelona dazu zählt, genauso wie Prag und Kopenhagen, auf die Landschaften, die wir haben, auf das tolle Essen, das ist auch Europa. Und das sollten wir uns ab und zu mal vor Augen führen, dass wir sehr viel haben, dass wir verglichen mit so vielen Leuten auf der Welt immer noch sehr viel Wohlstand leben und uns jetzt überlegen, was müssen wir machen, damit das so bleibt. Das, finde ich, ist eine Perspektive, die dann schon mal deutlich optimistischer aussieht und trotzdem sehr viel mit der Realität auch zu tun hat.
Markus, danke dir sehr fürs spannende Gespräch. Markus Preis hat uns als Korrespondent in Brüssel ja viele Jahre schon die EU erklärt. Neuerdings übrigens findet ihr ihn im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin und wird von dort die Europawahl beobachten am 9. Juni. Wenn ihr Markus Film jetzt sehen wollt, einfach reinklicken in die ARD-Mediathek. Europa, die Wahl und wir, so heißt der Film, sehr gelungen, finde ich.
Und wenn ihr noch unsicher seid, wen ihr wählen wollt, dann, warum nicht, klickt euch doch mal durch den Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung. Hab ich auch schon gemacht. Den Wahl-O-Mat findet ihr online, zum Beispiel bei uns auf tagesschau.de. So, und dann noch was ganz anderes, ein Podcast-Tipp, wirklich zu empfehlen, heißt Rammstein Row Zero. Ein Rechercheteam von NDR und SZ zeichnet mit 9 Details nach, wie das System Row Zero funktioniert. Rammstein-Sänger Till Lindemann hat dabei gezielt weibliche Fans für Sex rekrutieren lassen. In diesem Podcast hört ihr, was Frauen vor, während und nach Konzerten erlebt haben. Es geht um Macht und Missbrauch und um die Frage, ob Till Lindemann seinen Status als Superstar ausgenutzt hat. Er bestreitet das. Ja, das war's von uns vom Weltspiegel-Podcast. Redaktionsschluss für diese Folge, Freitag, der 31. Mai. Wenn's euch gefallen hat, abonniert uns doch oder schenkt uns ein Like. Vielen Dank fürs Reinhören, Reinklicken und fürs Folgen, sagen Nicole Bühlhoff, Philipp Weber und ich, Philipp Abresch.